Der Predigttext für heute steht im 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 10. Und Paulus schreibt da ja auch so ein bisschen einen Dank. Wir danken Gott für euch. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil. Überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger den toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für uns alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht.
Ich möchte euch zu Beginn der Predigt einladen zu einer ganz besonderen Aktion. Und zwar möchte ich euch einladen zu einem Kochkurs. Und dieser Kochkurs hat den Titel Die Mission des Kochens. Dauer 5 Wochen, jeweils 5 Impulsreferate am Sonntag. Tim Biolek, Alfred Melzer, Alfons Lafer, Johann Iskander und Francis Schubeck. Das Ganze wird zu Hause in der Selbstreflexion vertieft. Und wir nehmen an 2 Aktionen teil, nämlich am Stadtteilfest und an der langen Nacht des Kochens. Dieser Kochkurs hat etwas ganz Besonderes. Wir werden nämlich eins nicht tun. Wir werden nicht kochen. Das macht Arbeit. Das kostet Zeit und Geld. An diesen beiden Aktionen werden wir übrigens auch nichts tun. Wir werden natürlich theoretisch im Stadtteil und auch bei der langen Nacht des Kochens über das Kochen reden und diskutieren. Frage an euch, wer ist bei diesem Kochkurs dabei? Mal die Hände hoch. 3 Leute, super. Wir haben uns an 5 Sonntagen einem ganz besonderen Thema gewidmet, und zwar dem Thema Mission. Und bei diesen Gottesdiensten in den letzten 5 Wochen ging es darum, dass wir als Christen eine wunderschöne Botschaft haben, die wir weitergeben sollen. Wir haben einen Gott, der uns liebt. In Jesus Christus ist Gott uns nahe gekommen. Und durch den Heiligen Geist wohnt Christus in uns. Und das kann zu einer Kraftquelle werden für unseren Alltag, für unser ganzes Leben. Und auch wenn das irgendwie ein Geheimnis ist, das man rational nicht verstehen kann, haben wir nun diese Aufgabe, diesen Auftrag, diese kraftvolle und hoffnungsvolle Botschaft weiterzugeben. An andere, die das noch nicht wissen oder die das nicht glauben können oder die das vielleicht noch nie gehört haben. In meiner heutigen Predigt will ich darüber sprechen, was der entscheidende Schlüssel ist, damit diese Impulse der letzten 5 Wochen, in denen wir jeden Sonntag darüber nachgedacht haben, über dieses Thema Mission, nicht im Sande verlaufen. Und ich werde natürlich eine Verbindung herstellen zu diesem Kochkurs, der natürlich nicht ganz ernst gemeint ist. Und der Titel meiner Predigt lautet, Regina Schmäh hat das schon gesagt, dranbleiben und weitermachen. Und Grundlage ist der Text aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Wir haben ihn eben gehört und gelesen. In diesem Text aus dem Brief an die Thessalonicher drückt Paulus aus, dass er sich über die Gemeinde freut. Das ist nun an sich nichts Ungewöhnliches bei den Briefen von Paulus, denn das macht er fast immer. Aber wenn man die Entstehung der Gemeinde anguckt, dann ist das schon noch ein Stück verständlicher. Paulus kommt wahrscheinlich im Jahr 50 nach Christus in diese große Stadt Thessalonich, nachzulesen in Apostelgeschichte 17. Und wie so oft besucht Paulus als erstes die Synagoge. Er trifft dort auf die Juden der Stadt und gibt die gute Nachricht von Jesus Christus weiter. Er sagt, dass Jesus Christus lebt und auferstanden ist und dass er Sünden vergibt und dass es durch ihn eine persönliche Beziehung zu Gott dem Vater gibt. Wir können an ihn glauben oder die Menschen können an ihn glauben und ihm nachfolgen. Da steht in Apostelgeschichte 17, Vers 3, an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten sprach er zu den Versammelten. Er ging von den Heiligen Schriften aus, half ihnen, sie zu verstehen und wies ihnen daraus nach, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach vom Tod auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, sagte Paulus, ist Jesus. Er war also 21 Tage in dieser Stadt. Drei Sonntage, drei Wochen. Und das Ergebnis ist zum einen, dass einige Juden und Griechen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Da heißt es im Text, von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen. Aber von den Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine große Anzahl Paulus und Silas an, darunter auch viele einflussreiche Frauen. Diese Leute wurden Christen. Und das andere Ergebnis ist ein massiver Angriff auf Paulus und seine Begleiter. Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt, heißt es im Text. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Stadtobersten. Und sie versetzten die Volksmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution stellen, bevor man sie wieder freiließ. Also da war richtig was los. Da gab es richtig Stress. Und in der Nacht nach diesem großen Chaos flieht Paulus mit seinen Begleitern aus der Stadt. Und auch nach Wochen, nach Monaten, ist für ihn völlig unklar, was ist aus dieser jungen Gemeinde geworden, 21 Tage alt. Was ist geblieben? War das nur ein Strohfeuer, nur eine Aktion? Sind diese Christen dabei geblieben oder nicht? Ich meine, das ist doch eine berechtigte Frage nach so einer Predigtreihe über Mission, die wir hier hatten. Was bleibt von diesen Impulsen übrig? Was bleibt von 5 Sonntagen Predigten von Michel und mir? Wie geht das weiter? Haben wir das noch in unseren Gedanken drin, dass Gott jeden Menschen liebt und wir diejenigen sind, die diese Botschaft weitergeben müssen? Haben wir das kapiert, dass jeder von uns die Schlüsselperson ist für unsere Nachbarn, für die Arbeitskollegen, für die Freunde? Haben wir das noch drauf, dass wir, wenn wir einfach authentisch unseren Glauben teilen, dass allein das schon eine Wirkung haben kann? Ist das bei uns angekommen? dass wir bei allem, was wir tun, Gott vertrauen können, dass er am Ende wirkt? Ist das noch präsent in unseren Gedanken und in unserem Alltag, praktisch? Oder war das nur eine theoretische Predigtreihe und die ist jetzt vorbei? Vielleicht ein halbes Jahr später, nach dem Aufenthalt in Thessalonich, schreibt der Apostel Paulus den Brief an die Thessalonicher. Und er ist voller Dankbarkeit. Er hat von irgendjemand erfahren, dass sein Aufenthalt in der Stadt nicht umsonst war. Die 21 Tage hatten Erfolg. Die jungen Christen sind dabei geblieben. Sie glauben immer noch an Jesus Christus. Und nicht nur das, sondern die Christen in Thessalonich sind ein Vorbild geworden in ganz Griechenland. Im Text heißt es, so seid ihr ein Vorbild geworden für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Das Ergebnis dieser 21 Tage ist eine Gemeinde mit einer fantastischen Außenwirkung. Mit einer, wie soll man sagen, mit einer unglaublichen Ausstrahlung für andere. Es hat sich überall sonst herumgesprochen und wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. So schreibt Paulus über diese Gemeinde. Wie kommt es, dass diese 21 Tage, die Paulus dort war, nicht umsonst waren? Wie kommt es, dass diese jungen Christen immer noch fest an Jesus Christus glauben, trotz dieser massiven Anfeindung durch die jüdische Gemeinde? Wie kommt es, dass eine Gemeinde so eine Ausstrahlung hat? Die Antwort auf diese Fragen steckt in Vers 3 im Text. Ich lese das nach der Luther-Übersetzung. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also drei Begriffspaare tauchen hier auf. Wirken im Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Und diese drei Begriffspaare haben eines gemeinsam. Sie machen nämlich eines deutlich. Es geht immer um die Praxis. Da ist etwas Aktives da, da passiert etwas, da ist Bewegung da, Fortschritt, Veränderung. Wirken im Glauben zum Beispiel bedeutet, dass wirklich etwas geschieht. Dass der Glaube gelebt wird, Leben verändert, Wirkung hat. Dass Versöhnung möglich wird, dass Wunder passieren und Heilung geschieht. Und auch, dass neuer Glaube entsteht. Dass festgefahrene Gedanken aufbrechen. Man sich vielleicht das erste Mal öffnet für die Vorstellung, es könnte einen Gott geben, der etwas mit meinem Leben zu tun hat. Es hat etwas damit zu tun, dass man begreift oder anfängt zu begreifen, dass Jesus Christus auferstanden ist und womöglich etwas mit meinem Leben zu tun hat. Wirken im Glauben, das bedeutet, dass der Glaube sich bewährt im Alltag und eben nicht nur Theorie bleibt. Dass man den Glauben lebt, auch wenn es im Alltag drunter und drüber geht. Auch dann noch zu glauben, ja? Wenn es Streit gibt, Konflikte, Misserfolge, persönliche Katastrophen, Krankheit. Auch dann oder gerade dann noch zu beten, ja? Und dadurch im Glauben zu wachsen. Und es geht auch darum, und auch da ist Bewegung drin, den Glauben weiterzugeben. An die da draußen, wie Paulus die Menschen bezeichnet in Kolosser 5, die von Glauben und Kirche nichts wissen oder genug haben und vielleicht doch die Sehnsucht haben, an einen Gott zu glauben, der ihnen hilft, im Leben vorwärts zu kommen. Es geht um die Praxis. Und das wird auch deutlich an den Begriffen Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Bei den Thessalonichern war aufopfernde Liebe keine Theorie. In Kapitel 4 schreibt Paulus zum Beispiel, von der brüderlichen Liebe aber brauche ich euch nichts zu schreiben. Die war, wie Paulus sie nennt, schon vollkommen. Die haben sich investiert in andere. Die waren füreinander da. Die haben sich unterstützt. Die haben füreinander gebetet und den Glauben miteinander gelebt, in Hauskreisen, in den Bibelstunden, wo auch immer. Die haben Gastfreundschaft gelebt. Das muss eine tolle Gemeinde gewesen sein. Eine Kraftquelle für alle, die dabei waren und, wie es im Text heißt, ein Anziehungspunkt für die Leute da draußen. Und wie ist das bei der Geduld in der Hoffnung? Auch da geht es um die Praxis. Das haben wir gerade in der Bibelstunde am letzten Donnerstag diskutiert, was Hoffnung bei uns bewirkt. Dass das etwas mit einem macht, wenn man in der Krankheit oder bei einem persönlichen Schicksalsschlag weiß, Jesus Christus ist bei mir. Und egal was passiert, es geht weiter. Es gibt Kraft, wenn man weiß, Jesus ist da und der Streit ist irgendwie, wenn auch nicht sofort, zu lösen. Geduld in der Hoffnung bedeutet, an diesen Stellen, in denen das Leben eben nicht so schön läuft, wie wir uns das wünschen, dass man an diesen Stellen trotzdem vertrauen kann, gemeinsam mit Freunden, im Hauskreis, in den Bibelstunden, gemeinsam zu beten, dass Gott wirkt und tröstet und da ist. Der Schlüssel für den Erfolg der Mission von Paulus bei den Thessalonichern war, dass die Thessalonicher ihren Glauben in der Praxis gelebt haben. Und damit bin ich bei diesem Kochkurs hier. Es wäre totaler Schwachsinn, einen Kochkurs anzubieten, in dem man tausend Sachen über das Kochen hört und liest und in kleinen Gruppen womöglich diskutiert, ja, und zu Hause in Selbstreflexion vertieft. Jeder weiß das. Kochen muss man lernen. Und zwar praktisch. Und man muss das ausprobieren und dann schmecken, was man da gekocht hat. Es kommt beim Kochen, gerade beim Kochen, auf die Praxis an. Und das bedeutet natürlich, dass man üben muss. Also Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch, Dekoration, Auswahl der Getränke, Einkaufen. Das kriegt man doch nicht hin, wenn man da theoretisch drüber nachdenkt. Ich habe irgendwann mal für 4 Personen 8 verschiedene spanische Vorspeisen, sogenannte Tapas, gemacht. 2 waren kalt, als ich sie serviert habe. 2 davon schmeckten nach nichts. Da muss ich irgendetwas vergessen haben. Die Hälfte war okay. Im Kochbuch sah das total einfach aus. Und die Bilder sahen auch richtig lecker aus. Also es ist klar, ein Kochkurs ohne Kochen ist absoluter Quatsch. Wenn wir darüber nachdenken, wie geht unsere Predigtreihe über Mission weiter, ja, dann müssen wir praktisch werden. Und was heißt wir? Ich und jeder von euch. da müssen wir unter die Leute. Oder wenn Menschen kommen, zu den Leuten hin, hier im Gottesdienst, sie begrüßen. Und da müssen wir doch dranbleiben an dem, was wir gehört haben. An diesen Gedanken, dass jeder von uns, du und ich, dass wir die Schlüsselpersonen sind für die Leute, die wir kennen. Und wir müssen auch daran festhalten, dass Gott uns, dich und mich, zu den Leuten schickt. Die Botschaft von unserem Glauben muss unter die Leute. Und der Titel, den ich hatte, dranbleiben und weitermachen, das ist sozusagen mein Appell, meine Bitte an euch und auch der Appell an mich. Lasst uns dieses Thema nicht versacken lassen bis zur nächsten Predigtreihe über Missionen, sondern habt Kontakt zu Menschen in eurem Alltag, interessiert euch für ihr Leben und teilt euren Glauben. Und redet auch über den Glauben, wenn es passt. Ganz natürlich, ganz authentisch. Lebt euren Glauben, indem ihr für die Menschen da seid. Unsere Gemeinde kann nur wachsen, wenn jeder von uns bereit ist, auf andere zuzugehen und sprachfähig zu werden für den Glauben an Jesus Christus. Und das muss man praktisch üben. Genauso wie man kochen üben muss. Es geht bei dem um die Praxis. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Auftrag und für diese Herausforderung, unseren Glauben weiterzugeben. Du sendest uns aus, weil du weißt, wie gut der Glaube den Menschen tun kann. Und wir selber wissen das auch, wir erleben das in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, ich und jeder, der hier sitzt, das lernt, den Glauben zu teilen und weiterzugeben. Und wir brauchen an dieser Stelle deine Hilfe und deinen Segen. Und auch deinen Tritt in den Hintern. Hilf uns, dass es uns gelingt, auf Menschen zuzugehen, sie anzusprechen, mit ihnen unser Leben zu teilen.